Gedanken zum Thema Sünde und Tod. Es ist wichtig, dass wir Christen informiert sind. Kennen wir zum Beispiel den radikalen und oft schon alles anderen ausschließenden Einfluss der Evolutionstheorie auf unser Denken und Handeln? Sind wir uns dessen bewusst, dass er schon weitgehend alle Bereiche unseres Lebens in Wissenschaft, Psychologie, Pädagogik und Ethik beherrscht? Viele Christen wissen das gar nicht und können deshalb nicht angemessen auf diese Herausforderungen reagieren. Es ist bekannt, dass es über die Evolutionstheorie auch unter ernsten Christen ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Viele sind der Überzeugung, dass man auch als Christ eine gemäßigte Ausprägung dieser Gedanken gelten lassen könne, ja gelten lassen müsse. Ich möchte heute über das Thema Sünde und Tod sprechen. Und dabei wird deutlich, dass die Bibel und die Evolutionstheorie hierzu völlig entgegengesetzte Meinungen haben und zum Ausdruck bringen. Und genau das will ich herausstellen, und dann bleibt es jedem Zuhörer selbst überlassen, von woher er für sein Leben und Sterben Trost, Hoffnung und Zuversicht gewinnt. Denn ich bin der Überzeugung, der diametrale Gegensatz von Wort Gottes zu den Überzeugungen der Evolution wird nirgends deutlicher als an der Auseinandersetzung mit dem Thema Sünde und Tod. Erstens, die Ausgangspositionen. Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen oder verstehen wir, dass Gott die Welt durch sein Wort ins Dasein gerufen hat. Es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Obwohl kein Mensch Zeuge der Schöpfung war, wissen Menschen, die der Bibel vertrauen, dass Gott die Welt durch sein Wort erschaffen hat. Es wird häufig in der Bibel darauf hingewiesen, in den Psalmen besonders: die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Wir haben es im ersten Lied auch gesungen, der die Bahnen der Sterne festlegt. Im Psalm 33, Vers 9 heißt es: denn er, der Herr, sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Wir entnehmen also dem Worte Gottes, dass Gott der Ursprung und Schöpfer ist. Genau das Gegenteil behauptet die Evolutionstheorie, denn sie behauptet, was hier ausdrücklich ausgeschlossen wird, dass alles aus sich selbst heraus entstanden ist. Ein Axiom, also eine unbewiesene Tatsache, die eben als ein grundlegendes, ohne Beweis einleuchtender Lehrsatz, Axiom genannt, ist es für die Evolutionstheorie, dass alles aus sich selbst entstanden ist. Aber heute ist man allgemein der Überzeugung, dass eine Information einen Sender braucht. Wohl geht es in der Bibel nicht vorrangig um geschichtliche Tatsachen und um biologische Zusammenhänge. Es geht in ihr vorrangig um den Retter Jesus Christus und die Verwirklichungen der Absichten Gottes durch ihn. Nun haben manche Christen den seltsamen Schluss aus dieser Tatsache gezogen, dass das, was die Bibel über Geschichte und Natur sagt, nicht wesentlich sei, deshalb auch mal falsch wiedergegeben worden sein könnte. Aber dies ist nach allen Maßstäben des gesunden Menschenverstandes eine völlig unverständliche, ja falsche Schlussfolgerung. Es ist wahr, die Bibel ist, wie gesagt, weder ein Naturkunde noch ein Geschichtsbuch, aber der ausschlaggebende Punkt ist, dass das Heil, die Rettung, von dem die Bibel spricht, sich nicht im luftleeren Raum verwirklicht hat, sondern auf diesem Globus. Deshalb sind die Schritte, welche Gott unternommen hat, um dieses Heil zu erreichen, auch von Bedeutung. Und so ist das, was Gott in seinem Wort über Geschichte, Natur und den Kosmos sagt, ebenfalls von großer Bedeutung. Die geistliche Zuverlässigkeit des Christentums ist deshalb direkt abhängig von seiner historischen Zuverlässigkeit. Nochmal, weil der Satz wichtig ist, wie ich finde, die geistliche Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen, was sie also über das Heil und die Rettung sagt, ist direkt abhängig von seiner historischen Zuverlässigkeit. Denn wenn Jesus weder auf die Erde gekommen, noch unter Pontius Pilatus gelitten, noch ans Kreuz geschlagen, noch auferstanden wäre, dann hätten wir nichts, worauf wir vertrauen könnten. Paulus betont das mehrfach in seinen Briefen. Da die Bibel nun der einzig verfügbare Bericht dieser Heilstatsachen ist, ist die Zuverlässigkeit des Christentums damit direkt abhängig von der historischen Zuverlässigkeit der Bibel. Denn wer will entscheiden, was dann hier richtig und falsch, was hier überflüssig und was Bestand haben sollte? Es haben sich immer wieder kluge Menschen erhoben, die meinten, das zu können und zu dürfen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir das können und dürfen. Auf der anderen Seite, selbst entlarvend sind dagegen Aussagen von Anhängern der Evolution, wie zum Beispiel des Biochemikers Ernest Kahane, der ganz offen in seinen Schriften zugibt, man kann es da nachlesen, Zitat, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Genau das glaubt er aber sein ganzes Leben und hat viele dicke Bücher darüber geschrieben. Und er fährt dann fort, und das ist meines Erachtens der Gipfel, aber dennoch glaube ich es, obwohl es unsinnig ist, denn ich kann mir es nicht anders vorstellen. Also die Vorstellung des Herrn Kahane sollte entscheiden über das, was wir glauben in Bezug auf die Evolutionstheorie. Ich will das nicht lächerlich machen, ich stelle nur fest, Aussagen, die getroffen wurden und werden, und die sich eben im diametralen Gegensatz zu dem, was die Bibel über diese Dinge sagt, befinden. Sir Arthur Keyes, ein schottischer Anthropologe, schreibt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Und dann fährt er fort, wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist und das ist undenkbar, Zitat Ende. Weil es für den Sir undenkbar ist, dass Gott geschaffen hat, bleibt er bei dem, was er selbst als absolut unsinnig bezeichnet. Ich weiß nicht, wie er damit leben konnte, aber seine Sache. Noch ein Hinweis. Gern gebe ich zu, viele naturwissenschaftliche Aspekte der Evolutionstheorie nicht zu verstehen, was mit Geologie und Paläontologie und so weiter zusammenhängt. Was mich aber dazu veranlasst, mich diesem Thema zu widmen, sind die philosophischen Aussagen, die von Evolutionisten als Axiome, also grundlegend ohne Beweis einleuchtende Lehrsätze gemacht werden. Und da ist eben ein Axiom, wie wir schon sahen, alles ist aus sich selbst heraus entstanden. Und besonders die Frage nach Sünde und Tod wird mir von den Anhängern der Evolutionstheorie weder einleuchtend noch schlüssig erklärt. Wer sagt nun in Bezug auf diese so wesentlichen Dinge wie Sünde und Tod die Wahrheit? Wenn wir denn überhaupt davon ausgehen, dass es so etwas wie Wahrheit gibt, ich weiß, aber ich frage hier bewusst in diesem Gottesdienst danach. Zweitens, der Streitpunkt. Die Bibel sagt, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. 1. Korinther 15, 26. Die biblische Lehre der Errettung ist aufs Engste mit der Lehre über Sünde und Tod verknüpft. Die Bibel geht davon aus, dass Adam eine historische Person war und sich der Sündenfall in Raum und Zeit ereignet hat. Die Evolution dagegen erkennt weder Adam als historische Person an, noch den Sündenfall als das, was es in der Bibel geschildert wird. Damit relativiert die Evolutionstheorie zugleich das Erlösungswerk Jesu Christi, denn Adam und Christus werden durchgehend in der Schrift auf eine Ebene gestellt, so wie die Auswirkungen des einen zum Verderben führten, so werden die Wirkungen und das vollbrachte Werk des anderen, nämlich Christus, Leben schenken. Das ist so deutlich wie nur irgendetwas in der Bibel gemacht. Und unser Glaube besteht darin, dass wir gerade daran festhalten. In den Versen 16 bis 18 von Römer 5 lesen wir: Das, was Gottes Gabe bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde des einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf die Verfehlungen eines Einzigen, führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf die Verfehlung von vielen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit Leben. Zitat Ende. Wer die Sünde Adams nicht anerkennt, erkennt also auch nicht das Erlösungswerk Jesu Christi an. Für die Bibel ist der Tod durch die Sünde in die Schöpfung gekommen. Tod ist der Sündelohn und deshalb ausdrücklich der Feind Gottes, der ja das Leben an und für sich ist. Deshalb bringt die Bibel auch alle Katastrophen, Krankheiten, Unfälle, Leiden und Sterben direkt oder indirekt mit der Sünde in Verbindung und lehrt darüber hinaus, dass sich jeder Mensch einmal vor Gott verantworten muss über sein Leben. Wir haben es im Wochenspruch wieder gehört. Für die Vertreter der Evolution hingegen sind Tod und Leiden geradezu notwendige Faktoren, um weitere Fortschritte möglich zu machen. Man höre genau hin. Für die Evolution ist der Tod geradezu notwendig, damit weitere Fortschritte entstehen. Der Tod ist nach ihrer Ansicht der große Mechanismus, der neues Leben hervorbringt. So wird der Tod in der Evolution geradezu als etwas Positives dargestellt. Also ein zweites Axiom der Evolution, der Tod, etwas Positives und ein großer Mechanismus für den Fortschritt. Man könnte sagen, das erste Axiom der Evolution heißt, es entstand alles aus sich selbst. Das zweite, Sünde gibt es nicht. Das dritte, der Tod bringt neues Leben hervor. Drei Axiome, die völlig dem entgegenstehen, was die Bibel sagt. Ich maße mir kein Urteil an über die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden. Ich komme dann gleich noch, aber möchte zum Beispiel darauf hinweisen, dass zum Beispiel Wilmer Tanner, ein bedeutender Evolutionist, schrieb, Zitat, ohne den Tod gäbe es uns wahrscheinlich noch gar nicht. Zitat Ende. Ohne den Tod gäbe es uns wahrscheinlich noch gar nicht. Was meint er? Ohne die Milliarden Tote, die die Viecher durchmachen mussten, die sich irgendwann aus dem Wasser auf das Land begeben haben und da weiter entfort. Ohne den Tod gäbe es uns wahrscheinlich noch gar nicht. Sie haben sehr großes Vertrauen in den Tod. Ich lieber auf das Leben. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber Hans Mohr, ein deutscher Anhänger dieser Lehre, schreibt, Zitat, die zeitliche Begrenztheit des Individuums ist die unabdingbare Voraussetzung, die schließlich auch den Menschen hervorgebracht hat. Das sagt im Grunde genommen mit anderen Worten dasselbe. Wer den Tod so positiv sieht, kann ihn natürlich nicht als Feind betrachten. Merken wir, wie vollständig durchdrungen unser und unserer Mitmenschen Denkweise von all diesen Überzeugungen ist. Wir alle sind gefragt, was wir als richtig und zutreffend ansehen wollen. Was ist der Tod? Feind Gottes oder der Schöpfer neuen Lebens? Drittens und letztens die Konsequenzen. Ich zitiere aus 1. Korinther 15, 16 und 17, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann noch immer auf euch. Zitat Ende. Die Bibel sagt, der Tod ist so allgemein, weil eine ebenso allgemeine Ursache vorliegt, nämlich die Sünde. Weil der Mensch seine ihm von Gott gegebene Freiheit missbraucht hat, trat der Tod ein. Vor diesem Ereignis, das die Bibel Sündenfall nennt, war der Tod in der gesamten Schöpfung absolut unbekannt. Gott hasst die Sünde, aber er hat für den Sünder durch Jesu Leiden und Sterben ein Heilmittel geschaffen. Nur durch den Glauben daran konnte und kann man den ewigen Tod überwinden und ewiges Leben empfangen, und zwar hier und jetzt schon. Ewiges Leben empfangen wäre ja nicht irgendwann in der Ewigkeit, sondern wir haben das Leben, weil wir Christus haben, und er ist das ewige Leben. Ja. Amen, jawohl. Amen. Ja. Richtig. Jesus kam und lebte in unerbittlicher Feindschaft gegen die Sünde und gegen den Tod. Sie äußerte sich unter anderem darin, dass er nicht nur Tote zu weiterem irdischen Leben auferweckt hat, sondern auch und vor allem darin, dass er selbst vom Vater aus dem Tod zu ewigem Leben auferweckt wurde. Und es stimmt, was Paulus sagt, dass er, Christus, dem Tode die Macht genommen hat und er jetzt die Schlüssel des Todes verwaltet, wie die Offenbarung sagt. Erlösung im biblischen Sinn schließt also die Befreiung vom Tod, vom ewigen Tod ein, nicht unbedingt die Befreiung vom Sterben müssen. Das ist uns nirgends verheißen, außer wenn Jesus wiederkommt, wird es kein Sterben müssen für die Glaubenden mehr geben. Aber vor dem Tod, dem ewigen Tod, diesem großen Angstmacher unserer Zeit. Die Auferstehung erscheint als der Sieg Gottes über alle Macht des Feindes und des Todes und ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Heilswille und Lebensmacht die Grenze des leiblichen Todes nicht anerkennt. Weshalb hat man sich nun von den klaren Aussagen des Wortes Gottes entfernt und abgewendet? Ich glaube, es kommt unter anderem daher, dass die Aussagen, die schon Lessing, Kant und Hegel gemacht haben, dem natürlichen Menschen eher entsprechen als das, was die Bibel sagt. Die drei Größen deutschen Geistes sahen im Sündenfall eher, im Gegensatz zum Zeugnis der Bibel, den Beginn der Freiheit und des Fortschritts der Menschheit. Und das geht dem natürlichen Menschen eben leichter ein, als das, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Hier wird nochmal deutlich, die Evolution kennt keine Sünde. Sie macht die Sünde namenlos und damit genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist tut, nämlich der stellt die Sünde als Sünde heraus, um dann deutlich zu machen, dass Gott in Christus dieses Problem beseitigt hat. Denn Gott will uns ja nicht quälen, indem er uns Sünde bewusst macht, sondern er will uns im Gegenteil entlasten, aber eben nur dadurch, dass wir zur Einsicht über unsere Sünde kommen, um sie dann zu bekennen und auf diesem Wege loszuwerden. Für die Evolutionisten ist der Tod das absolute Ende des Lebens. Deshalb führt diese Lehre meines Erachtens auch zum moralischen Zusammenbruch. Denn wenn es im Leben nur darum geht, dass ich meine Bedürfnisse befriedigt bekomme, es also für mich die größte Herausforderung ist, meine Bedürfnisse zu erfüllen, gibt es keine Grenzen mehr. Und wenn ich dann die Oma erlebe, die jetzt gerade 500 Euro in der Bank abgehoben hat und in ihre Handtasche gesteckt hat, dann werde ich eben versuchen, ihre Handtasche zu klauen, weil ich das Geld jetzt viel dringender brauche als die Oma, die ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange lebt. Wenn mit dem Tode alles aus ist, wer sollte mich daran hindern? Dass so viele junge Leute jetzt schon mit Messern und Schusswaffen aufeinander losgehen, auch in Deutschland, wo kommt das her? Wenn die Ewigkeit abgewendet wurde, im wahrsten Sinn des Wortes, ist es kein Wunder mehr, dass Menschen auf diesem Weg dann weitere unselige Fortschritte machen. Im Übrigen hat man oft den Eindruck, oder habe ich oft den Eindruck, dass die Evolutionsidee so massiv vorgetragen und verteidigt wird, weil sie für uns Menschen die einzige Möglichkeit erscheint, der Existenz unseres Retters oder eines Retters zu leugnen und der moralischen Verantwortung zu entgehen, einmal Rechenschaft ablegen zu müssen und darüber hinaus noch intellektuell kompetent zu erscheinen. Bedenkt man die Tragweite jeder Glaubensentscheidung, dann wird deutlich, welch tragische Auswirkungen die Evolutionstheorie und ihre Lehren über den Tod auf uns haben. Sie verdunkelt, diese Lehre verdunkelt die Gefahr des ewigen Todes, weil sie suggeriert, dass mit dem irdischen Tod alles aus ist. Und sie lässt den Menschen das Rettungsangebot Jesu ignorieren, weil wozu brauche ich einen Retter, wenn es gar keine Sünde gibt? Und das alles nur Anschauungssachen sind, Meinungen, denen man auch eine ganz andere Meinung entgegensetzen könnte. Was kann uns angesichts von Sterben und Tod eine Lehre helfen, die dem Tod mehr Macht zubilligt als einem liebenden Gott? Die hoffnungslose Willkür Größeres und Wunderbareres zutraut als einem liebenden Gott? Und weiter frage ich, können wir einer Lehre, die in diesen Fragen, die bei diesen drei Axiomen, die ich nannte, so gegen alles das steht, was die Bibel sagt, können wir solch einer Lehre in Bezug auf all das andere, was sie noch zum Ausdruck bringt und was sie an Konsequenzen daraus zieht, vertrauen? Ich weiß, das ist heutzutage schwer, schon als Schüler und so weiter, wenn man da diese Gedanken so äußert, wie ich jetzt hier, ich habe es ja leicht, ich kann das hier sagen, ohne gesteinigt zu werden. Ich weiß, dass es Plätze gibt, wo das heute schon ganz anders ist. Und ich sage nicht, dass es leicht ist, hier zu dem zu stehen, was die Bibel sagt. Aber es ist nie leicht gewesen, es war nur zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich schwer. Der Auferstandene möchte und kann dich schon hier und heute aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes, aus der Bindung an Süchte und die Vergänglichkeit erlösen. Jesus will und kann dir helfen, so zu leben, dass du eines Tages voll Zuversicht und Vertrauen vor deinen Schöpfer und Erlöser hintreten kannst, im Vertrauen auf Jesu Erlösungswerk. Amen.